Geht's euch auch so gut wie mir? Herzlich willkommen, schön, dass du da bist heute Morgen. Schön, dass wir alte Gäste wieder unter uns haben. Hey, wir sind seine Familie. Amen. Wir waren am Wochenende, meine Frau und ich, zum Treffen in Zagelsdorf, wo sich so ostdeutsche Pastoren treffen. Und das ist so ein besonderer Club, ist das nicht, aber das ist so eine besondere Aura um diese Menschen, die hier in ihren kleinen Städten von Jesus gerufen sind, über 20, über 30 Jahre Gemeinde zu bauen. Und wenn sie dann so erzählen, wie sie sich kennen mit ihren 20 Leuten oder 15 Menschen oder so, manche Probleme gibt es ja dann auch, aber eins ist Fakt, wir leben Gottes Familie. Wir gehören zu seiner Familie und es ist ein Stück Familie, für die Jesus einmal wiederkommen wird. Amen. Micha hat letzten Sonntag über ein Thema gesprochen und es hat mein Herz so berührt über das Thema, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Weiß nicht, wer von euch da war, ich weiß nicht, wer von euch die Predigt nachgehört hat. Das Thema war, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern unsere Waffen sind nicht gegen Menschen gerichtet, sondern unsere Waffen sind geistliche Waffen. Und er hat über zwei Dinge gesprochen letzten Sonntag und damit möchte ich starten heute Morgen und einen zweiten Teil dazusetzen. Und ich bringe seine Punkte hier nochmal an den Beamer, dass einmal der Name Jesus eine unglaubliche Waffe ist. Wenn wir den Namen Jesus über unser Leben aussprechen, wenn wir den Namen Jesus proklamieren, dann ist das eine geistliche Waffe, wo Dinge zum Positiven in unserem Leben passieren. Wo der Feind in die Grenzen gesprochen wird durch diesen Namen, weil die unsichtbare Welt kannst du nicht belügen. Die unsichtbare Welt weiß, was vor 2000 Jahren an einem Holzkreuz auf Golgatha in Jerusalem vor den Toren der Stadt geschehen ist. Die unsichtbare Welt kannst du, die ist nicht verunsichert. Die ist ganz, ganz sicher, dass sie weiß, dass sie besiegt worden ist von dem Sohn Gottes. Dass sie besiegt worden ist und dass ihr Ende in naher Zeit gekommen ist. Der Name Jesus ist uns gegeben als eine Waffe, wo wir den Sieg haben können. Und dann hat er über das Abendmahl gesprochen. Und ich mache uns Mut, ihr Lieben, dass wir zu Hause das Abendmahl feiern, wenn wir es jetzt hier in der Corona-Zeit hygienebedingt noch nicht feiern können. Hoffentlich kriegen wir es bald wieder hin. Aber das Abendmahl zu zweit nehmen oder alleine nehmen mit dem Herrn in Ehrfurcht vor Gott oder in der Familie. Lass uns davon Gebrauch machen, denn das Abendmahl mal verkündigt, den Tod und die Auferstehung Jesu Christi und wir sind mit ihm begraben in der Taufe. Wir haben erklärt mit unserer persönlichen Taufe, ich habe mich niemals für einen anderen taufen lassen. Ich habe nur einmal mich für mich taufen lassen und ich habe erklärt, ich bin mit Christus gestorben und mit ihm bin ich auferstanden und ein neuer Mensch lebt. Da ist eine unsichtbare Welt, die derzeit am Toben ist. Und ich möchte mit dem Vers beginnen, den Micha letzten Sonntag als Einführung hatte, aus Epheser Kapitel 6, Vers 12. Und möchte heute versuchen, zwei weitere Punkte hinzuzusetzen zu den Waffen, die Gott seinem Volk, dir und mir, gegeben hat, damit wir siegreich sind in unserem Leben. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht gegen unseren Ehepartner, nicht gegen unsere pubertierenden Kinder. Wir kämpfen gegen die Gewalten und gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Paulus sagt, wir kämpfen. Und das ist kein Schreck, das ist kein, ich will eigentlich gar nicht kämpfen, das ist ja so schwer und so. Hier ist nichts davon zu lesen, das ist so wie als er sagt, und ich schmiere mir jeden Morgen mein Marmeladenbrot. Das ist nichts Besonderes. Wir stehen in dieser Welt und sind umgeben von unsichtbaren Kräften, die ihr Ende haben. Und da ist eine unsichtbare Welt, die derzeit im Jahr 2020 weltweit am Toben ist, denn es ist Erweckungszeit. Überall auf der Welt suchen Menschen nach Gott und finden ihn, mehr als je zuvor. Überall finden Menschen derzeit den Weg nach Hause zu ihrem himmlischen Vater. Mittlerweile ist Alpha-Kurs Nummer 3 gegründet und wir sind in Planung mit 3, 4 weiteren. Und ey, lass uns träumen als Church, lass uns träumen als Gemeinde. Wir wollen ja Alpha-Kurs in den Häusern haben. Und wenn du einen Nichtchristen kennst oder 2, wir sitzen gerade im Alpha-Kurs und haben 4 oder 5 Menschen, die auf dem Weg sind. Und letzten Donnerstag war so bewegend, als wir über das Thema Gebet nachgedacht haben. Und da ist eine Atmosphäre des Glaubens. Kannst du mitträumen mit uns, wenn wir hier 12 Stationen im Landkreis haben, die nur 3 Menschen, Nichtchristen, in ihrem Haus haben? Und wenn du sie bis Teil 3 geschafft hast, dann sagt die Statistik, dann kommen sie dir auch die letzten Teile. Kannst du dir vorstellen, dass innerhalb von 12 Wochen 36 Menschen zum Glauben gekommen sind? 36 Mal, wo der Himmel jubelt wegen einem Menschen, der gerettet wird. Es lohnt sich, ihr Lieben, es lohnt sich. Wir suchen nicht theologisch ausgebildete Menschen, wir suchen Menschen, die ein Herz haben für die Verlorenen, eine Liebe haben für die Menschen. Und du musst nicht viel machen. Da tobt ein Kampf in der unsichtbaren Welt. Und die Zeit ist für den Teufel kurz. In Offenbarung 12 heißt es, deshalb ist er so wütend. Deshalb will er so viel Leid und Elend auf dieser Welt anzetteln, weil er weiß, dass seine Zeit kurz und gekommen ist. Und er weiß auch, dass seine Ressourcen begrenzt sind. Und er weiß auch, dass das Reich Gottes sich in die Menschen wie dir und mir ausbreitet. Und wir sind hier auf diese Erde gestellt. Ja? Seid ihr da? Wir sind hier auf dieser Erde gestellt, noch umgeben von ein bisschen Dunkelheit. Und unser Kampf ist nicht gegen Menschen, sondern gegen die Mächte in der unsichtbaren Welt. Paulus nennt sie hier in diesem Vers Weltbeherrscher, Kosmokraten, im Griechischen Weltbeherrscher, Kosmokraten der Finsternis. Und wir alle merken, dass die Krisen größer werden, der Druck steigt, oder? Und neben dem Job, den man so zu machen hat und den Herausforderungen, wünscht man sich viel mehr Zeit mit Jesus und in Ruhe zu leben. Und das wird immer komprimierter. Im 2. Korinther Kapitel 10, Vers 3 und 4. Ach ja, das haben wir vergessen anzukündigen. Wir werden ab diesem Sonntag immer nach dem Lobpreisgottesdienst 4 Fenster öffnen für 10 Minuten, damit wir hier gut durchlüften, ja, damit wir da auch mit dem Konzept mitgehen und so. Und bitte zieht euch dann warme Jacken an, wenn eure Fenster da mit dem roten Punkt aufgehen. Wir haben da rote Punkte markiert, da wisst ihr, aha, da gehen für 10 Minuten immer die Fenster auf. Und ja, ich spüre den Sauerstoff hier. Lass uns unsere Fenster des Himmels öffnen, dass da so viel himmlischer Wind von oben in unser Leben fließt. Amen. Paulus sagt im 2. Korinther 10, Abvers 3 folgendes. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, wir sind ja hier in dieser Welt, wir leben ja, wir gehen zur Schule, wir machen unseren Job, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Die Waffen, die wir haben, sind mächtig für Gott, die wir haben, nicht die er hat. Nicht die Waffen im Himmel, sondern Paulus sagt hier im 2. Korinther 10, die Waffen, die wir haben, du hast sie, ich habe sie. Sie sind mächtig, dass Gott Festungen in unserem Leben zerstören kann. Manchmal sind Gedanken in unserem Kopf zur Festung geworden, oder? Manchmal fühlen wir uns, dass wir so in Festungen leben. Ablehnung kann zu einer richtigen Festlegung werden. Ich fühle mich abgelehnt, ich lehne mich ab. Ich habe das Gefühl, dass Menschen mich ablehnen. Oder Gedanken des Versagens, des Loser-Lebens kann zur Festung werden. Oder Rechthaberei. Ich weiß, wie die Welt tickt, wie mein Partner tickt. Wir brauchen einander, ihr Lieben. Wir brauchen es, dem anderen zuzuhören, dass wir unsere Festungen reflektieren, aber nur, dass der andere uns sagt, was bei mir zur Festung geworden ist, damit wird die Festung nicht kleiner. Sie wird nur sichtbarer. Oft kürzen wir Menschen ab, die in unser Leben reden wollen, weil wir denken, wir wissen das schon über uns. Aber es gibt ja auch eine andere Form von Rechthaberei gegenüber Gott. Wir alle sind Kinder unserer religiösen Herkunft. Wir alle haben bestimmte Wahrheiten und Dogmen gelernt und gehört und inhaliert. Ich zum Beispiel habe mich erinnert in der Vorbereitung auf die Predigt, dass ich als junger Mensch sehr umdenken musste in Bezug auf die Lehre über den Heiligen Geist, weil in meiner Baptistengemeinde ich niemals davon gehört habe und immer dachte, dass was ich nicht gehört habe, womit ich nicht aufgewachsen bin, das kann es nicht geben. Und ich mache uns Mut, dass wir auch im Blick auf Festungen religiöser Kultur, in der wir leben, in der wir uns eingerichtet haben. Festungen sind ja auch gut, nicht? Festungen geben ja auch Sicherheit. In einer Festung zu wohnen ist schön. Wir haben einen Pastor getroffen an diesem Wochenende, der hat eine Burg gekauft als Gemeinde. Also nicht er, die Gemeinde hat denn bei Dresden eine Burg gekauft. Die versammeln sich in der Festung. Es gibt Sicherheit. Es gibt viel Arbeit, aber es gibt Sicherheit, in meiner Festung zu bleiben, in meinen Glaubensüberzeugungen zu bleiben. Und mir tut es in der Seele weh, wie viele Gemeinden unterwegs sind ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben sehr gute Theologie, wir haben sehr gute Dogmen, aber die Kraft fehlt uns. Und ich mache uns Mut, dass wir bereit werden, dass wir Gott reinholen und sagen, wenn du willst, dann will ich aus meinen Festungen. Er sagt ja, stecke die Zeltpflöcke weit, macht weit das Land, herauskommen. Wo ein Kind verletzt wurde mit Gewalt oder anderen Dingen oder durch das Vorbild der Eltern, wie die Eltern auf Kinder herabgeblickt haben. Immer wieder erzählen uns erwachsene Menschen im Mittelalter, ja, im gestandenen Alter, wenn dann Gott sagt, ich bin ein Vater für dich, dann schüttelt es sich in ihnen, weil sie haben alles andere als einen guten Vater erlebt. Und eine Frau, die sich im August bekehrt hat, die bei uns im Alpha-Kurs sitzt, sagte, ich muss wirklich lernen, umzudenken, dass Gott ein anderer Vater ist, als den ich erlebt habe. Das sind Festungen in uns, Sichtweisen. Und Paulus sagt, dass wir geistliche Waffen haben, dass Gott Festungen in unserem Leben zerstören kann. Der Name Jesus ist eine Waffe, das Abendmahl ist eine andere und heute Morgen bringe ich eine dritte. Heute bauen sich viele Menschen Festungen im Blick auf Regierung. Die Corona-Krise spaltet Nationen und Menschen, die Politik. Und was sagt Paulus? Wir haben Waffen, die mächtig sind für Gott zur Zerstörung von Festungen. Und so geht es weiter in dem Text, zerstören wir Vernünfteleien. Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter dem Gehorsam Christi. Es gibt eine Erkenntnis Gottes, die wir erkennen sollen. Es gibt Weisheiten, die wir erkennen sollen für unser Leben. Und wenn wir sie nicht kennen, weil wir unsere Vernünfteleien haben und unsere Festungen, erkennen wir Dinge nicht. Und Paulus sagt, wir gehen da rein in diesen Bereich. Und wir tun Dinge, damit wir freier werden. Gottes Erkenntnis ist immer Stückwerk für uns. Keiner kann sagen, ich habe alles. Aber wir sollten sagen, wir sind auf dem Weg. Epheser 3, Vers 10 gibt es ein wunderschönes Wort für uns als Gemeinde auf dieser Erde. Paulus sagt, diese Dinge geschehen jetzt, damit die Gewalten und Mächte in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Die unsichtbare Welt soll an dir und an mir Gottes Weisheit sehen. Gottes Durchbrüche, wo wir sagen, Herr, das ist unmöglich, da kann kein Wunder passieren. Sagt Gott, alle Dinge sind möglich, dem, der Jesus glaubt. Jesus ist die Veränderung in dieser Welt seit 2000 Jahren. Ich möchte heute Morgen einen dritten Punkt einführen, der eine Waffe ist für unser Leben. Das ist das Wort Gottes. Im Epheser 6, Vers 17 heißt es, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes, die Bibel, ist eine Waffe. Damit kann ich jemanden auf den Kopf schlagen. Aber das ist nicht gemeint. Das ist schon eine steile Aussage, die Paulus hier trifft, oder? Hätte auch anders sein können. Er hätte sagen können, nehmt den Helm des Heils und dann nehmt die Bibel und lest sie. Wir können das ja richtig abschwächen. Und nein, er nimmt diesen Begriff in den Mund und sagt, das, was Gott dir gegeben hat an seinem Wort, oder breiter gesagt, das Wort Gottes, was Gott in diese Welt gesprochen hat, ist ein Schwert, ist eine Waffe, womit du Festungen zerstören kannst. Vor 14 Tagen war ich in Zagelsdorf, da waren 170 Rangerleiter aus Ostdeutschland zusammen, Corona-gemäß und hygienegemäß. Und Peter Lehmann, der Bundesleiter, hat so wunderbar in seinem Seminar es leidenschaftlich ausgelegt und uns ermutigt, selber und mit den Kindern Bibelverse auswendig zu lernen, weil jeder Vers ist ein Schwert für unser Leben. Und er als Bundesleiter sagte, wir wissen nicht, wie lange wir noch die Bibel frei zugänglich lesen können. Es kann sich in unserem Land auch mal ändern, in unserer Welt, dass du Verbot hast, die Bibel zu lesen. Und deswegen ist Gottes Aufruf so wichtig, das Wort zu kennen und das Wort zu lesen. Im Jesaja Kapitel 55, Vers 11 heißt es so: So wird mein Wort sein, sagt Gott, das aus meinem Mund, aus dem Himmel hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Das ist Gottes Sicht auf sein Wort. Dass es für deine Ehekrise, für deine Krankheitskrise, für deine momentane Situation, für die Unsicherheit dieser Welt, dass das Wort Gottes nicht leer zu ihm zurückkehrt, sondern es soll etwas bewirken in deinem Leben, etwas Positives. Der Umgang mit dem Schwert, mit der Bibel, mit dem einzelnen Wort Gottes soll etwas verändern in deinem Leben. Das ist eine Waffe. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen gegen die unsichtbare Welt. Drittens, heute Morgen, mit dem Schwert. Wer es nicht tut, kämpft mit anderen Waffen. Gott sagt, mein Wort soll nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es soll tun, was mir gefällt. Was? Wir zerstören Vernünfteleien und Gedankengebäude, meine Frau hasst mich, mein Ehemann hat etwas gegen mich, der Pastor ist schlecht, die Menschen sind schlecht, die Politiker sind schuld. Und Gott hat sein Wort gesendet, um mit dem Schwert Dinge zu zerstören, damit wir nicht uns Menschen zerstören, sondern damit wir die unsichtbaren Kräfte zerstören, die uns zerstören wollen. Ich lese mal aus der Luther-Übersetzung 2.17, die ist, finde ich, sehr, sehr genial. In vielen, vielen Dingen, Hebräer Kapitel 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig. Es ist kein toter Buchstabe. Es ist nicht Wissensvermittlung. Das ist jetzt der nächste tiefere Punkt hier. Das Wort Gottes kann als Wissensvermittlung gelesen werden, kann theologisch und psychologisch und physiologisch entkräftet und gelesen werden. Aber das Wort Gottes hat noch eine andere Ebene. Es ist lebendig und es ist kräftig und es ist schärfer als jedes menschliche zweischneidige Schwert und dringt durch in unserem Herzen, bis es scheidet Seele und Geist, Mark und Bein. Und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Wenn der Arzt sagt, sie müssen operiert werden, dann entsteht in unserem Inneren, die Seele steht auf und die Seele fängt an zu spüren und bekommt Angst. Und der Arzt sagt, gehen Sie ja nicht in dieses Krankenhaus, dann gehen Sie mit mehr Keimen wieder zurück als im nächsten. Und Menschen kriegen Angst und sie spüren und sie sind in Panik und wir wollen das Leben nicht verlieren. Wenn Menschen in der Ehekrise sind, dann wird das emotional, dann fallen Worte hin und her, man verletzt sich und Gefühle steigen auf und die Seele ist ganz, ganz dick und stark da. Und was sagt das Wort Gottes hier über sich selbst? Das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert, das scheidet die Gedanken der Seele im Herzen und die Gedanken Gottes. Und das Wort Gottes ist ein Richter in unseren Gedanken. Schätzele, so wie du denkst über den anderen, das ist nicht richtig. Jesus sagt, ich habe euch ein Gebot gegeben, liebt einander. Das ist oftmals ein Richter in meinen Gedanken, wenn ich mich erhebe in meinen Gedanken über andere. Es richtet mich, es macht etwas klar. Und je klarer ich den Feind erkenne, umso siegreicher kann ich sein. Ja? Kenne deinen Feind. Und dann müssen wir lernen, in unserer Zeit wird es nicht besser werden. Wir müssen es lernen, mit dem Schwert umzugehen. Bis etwas scheidet, sagt Paulus. Etwas muss immer wieder mal in meinem Leben unterschieden werden, Seele und Geist. Meine Seele ist manchmal beschwert und bedrückt und deprimiert. Eine Pastorenfrau sagte uns am Wochenende, wisst ihr, ihr kennt mich ja, ich bin von Haus aus pessimistisch. Oder andere sind so initiativ und bekommen nichts fertig und sind dann frustriert über sich selbst oder so gewissenhaft, dass sie es allen Menschen recht machen wollen, dann steht Druck auf und so weiter. Wir kennen uns ja mittlerweile, oder? Wir wissen, wo das Wort Gottes eigentlich in unsere Seele hinein muss, um einen Richterspruch zu sprechen, um zu sagen, Sigi, du denkst falsch. Sigi, deine Gefühle sind nicht richtig, sind nicht konstruktiv. Paulus sagt im Römer Kapitel 12, Vers 2, seid nicht gleichförmig wie die Menschen in dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, damit ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Hey, wir haben das beste Leben auf dieser Welt. Ich weiß nicht, in was ich mich gerade reinbegebe, aber ich will es trotzdem mal sagen. Florian Silbereisen, dieser bekannte Schlagersänger für bestimmte Altersgruppen, hat gerade seine neuen Songs gemacht. Und der neueste Song, den er auch nächste Woche vorstellen wird, geht über die Einsamkeit, die durch Corona-Zeit jetzt auf die Welt gekommen ist. Und gestern habe ich sein Lied gehört, dass wenn wir zu zweit sind, sind wir nicht einsam und er macht der Welt im Grunde Mut. Und dann geht der Chorus so, wir sind Kinder dieser Welt. Und die ganze Welt feiert, wir sind Kinder dieser Welt. Und in meinem Herzen stand etwas auf, sagt, nein, ich bin nicht Kind dieser Welt. Ich bin Kind Gottes. Ich lebe in dieser Welt. Wir müssen durch diese Trübsalen durch und Bedrängnisse, aber ich habe eine andere Quelle, eine andere Hoffnung, einen begründeten Glauben. Ich bin nicht Kind dieser Welt. Wir lieben die Kinder dieser Welt. Und ich dachte, boah, der singt prophetisch genau das, wo die Welt da gerade steht. Und so, wir sind alle Kinder dieser Welt. Ja, wir sind verloren. Und die Welt braucht uns. Jesus sagt, ihr seid das Licht dieser Welt. Boah, das ist noch steiler, als Paulus es formuliert. Du sagst, ich bin Licht dieser Welt, ja geht's noch? Was kann ich schon beitragen? Ja, wir haben eine Waffe, wir haben das Wort Gottes. Und Paulus sagt, weil ihr nicht mehr Kinder dieser Welt seid. Jesus sagt, ihr seid nicht mehr von dieser Welt, ihr seid in dieser Welt. Das musst du dir bewusst machen, morgen, wenn es wieder in deinen Alltag geht, wenn du nachher wieder zurückgehst in deine Familienkrisen, dass du in dieser Welt bist, aber nicht von, nicht nur von den Ressourcen dieser Welt lebst, sondern von einem himmlischen Vater, der gute Gedanken für dich hat. Paulus sagt, lerne zu prüfen, was in deinen Gedanken Wille Gottes ist und was nicht Wille Gottes ist. Wenn Paulus das sagt, dann sind wir auch in der Lage dazu. Amen. Es gibt ein altes prophetisches Wort aus Psalm 149, Vers 6. Lobpreis Gottes sei in ihrer Kehle. Kennt ihr das? Und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand. Das ist der Wunsch Gottes für dein Leben. Lobpreis und das Wort Gottes. Und jetzt müssen wir tiefer reingehen. Wenn sich das Wort Gottes im Glauben in meinem Herzen verbindet, bekommt es Kraft. Und hier, was wir im Deutschen nicht herauslesen können, brauchst dich nicht zu entschuldigen, dass du kein Griechisch kannst. Gott wusste, ist nicht so schlimm. Dafür gibt es ja Pastoren. Das haben wir hier im Griechischen, dass wir für das Wort Wort Gottes zwei Begriffe haben, einmal Logos und einmal Rhema. Vielleicht hat das der eine oder der andere schon gehört. Das kriegst du nicht raus. In deiner Bibel steht immer nur das Wort Gottes. Aber in der griechischen Sprache gibt es dafür zwei Begriffe, Logos und Rhema. Jesus erzählt in Lukas 18 eine Geschichte, Vers 15 heißt es dann, dass aber auf dem guten Land Gesäte, da geht es um das vielfältige Ackerfeld und das Wort wird gesät, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und die sind die, die Frucht bringen. Kennt ihr das? Da fällt der Same auf die Steine und da fällt der Same auf den Weg und da fällt der Same in die Dornen und dann gibt es das andere Viertel, da fällt es auf guten Boden. Und hier steht Logos. Und Logos meint das allgemein geschriebene Wort Gottes. Jedes Wort, was hier drin ist, dieses Wort kann als Buchstabe hier stehen und jeder Buchstabe ist Wort Gottes, sagen die orthodoxen Juden. Epheser 6, Vers 16, nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes? Und hier steht Rhema. Und Rhema meint der spezielle, für deinen Lebensmoment gültig gewordene Ausspruch Gottes aus dem allgemeinen Wort. Gott sagt, ihr macht das richtig, Predigten hören, die Bibel lesen, Worte auswendig lernen, all das ist Logos, allgemein gesprochenes Wort. Du lernst Matthäus 6,33 auswendig und es ist schön und es fühlt sich gut an. Ja, macht euch keine Sorgen, trachtet nach dem Reich Gottes und alles andere fällt euch zu. Ja, schaut auf die Lilien, die sind schöner gemacht als du und Gott wird dich noch toller versorgen als diese Blumen. Das ist Logos. Das bedeutet dir nicht viel, wenn dein Einkommen gesichert ist, wenn keine Krise da ist. Aber wenn du mal in großer Geldnot bist und dann ins Gebet gehst und dann auf deine Knie gehst und dein Herz vor dem Herrn ausschüttest und dann Matthäus 6,33 liest, dann wird das allgemeine Wort Gottes durch was? Durch den Heiligen Geist, dem du Raum gibst in deinem Herzen, von dem allgemeinen Wort Gottes, dem Buchstabe Gottes, zu einem Rhema und es verbindet sich in deinem Herzen und Glaube steigt auf, Gott wird mich versorgen. Du liest die unzähligen Stellen, wie der Herr sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Und du sagst Amen und du jubelst drüber, so lange, wie du gesund bist. Aber wenn du mal krank wirst, ernsthaft, und auf der Schippe des Todes stehst und dein Leben in die Hände eines menschlichen Arztes legen musst und dann auf die Knie gehst und dann zusammen betest und dem Heiligen Geist Raum gibst, dann ist das, was du über Jahre in deinen guten Boden hast säen lassen. Jesus sagt, diejenigen, die über Jahre das allgemeine Wort Gottes aufgenommen haben und bewahrt haben, denen wird es in einem bestimmten Moment ihres Lebens zu einem Rhema, zu einem persönlichen Wort, wo Gott aus dem Himmel dich anspricht und dich damit für Minuten, Tage, Stunden deines Lebens tröstet. Und daraus wird dann ein Lebenszeugnis. Der Herr hat zu mir gesprochen. Versteht ihr das? Wir müssen wissen, wie die Waffe funktioniert. Und Christen, die ihr Leben lang rumgelaufen sind und das Wort Gottes so wie so ein bisschen so Klopapier auf dem Klo, auf dem WC behandelt haben, so irgendwie wie so ein Einkaufsbeutel, von dem wir genügend haben oder wie diese Wegwerfflaschen da, irgendwie, da gibt es genug davon, ja, ich muss das Wort Gottes lesen, ich weiß, aber ich mache es nicht und ich kann es nicht und es tut nichts in mir und ich verstehe es nicht und so. Die haben in dem Moment, wo sie ein Rhema brauchen, kein Logos zur Verfügung, sie haben... Der gute Boden hat kein Same, der ist leer. Deswegen ist regelmäßiges Bibellesen so wichtig. Wir wollen immer durchdenken, wir denken immer, oh Jesus, ich muss wieder die Bibel lesen heute Morgen, wo bin ich dran? Richter 7, Vers 15 bis 21, boah, das bringt nichts für mein Leben. Ja, vielleicht nicht jetzt, an diesem Montagmorgen. Aber vielleicht brauchst du es einmal, dass das Logos aus Richter 7, Vers 14 zu einem Rema wird für dein Leben, was dich tröstet. Steht dir? Das ist die Wut des Teufels, die er auf der ganzen Welt ausübt, um die Christen vom Bibellesen abzuhalten, weil er weiß, wenn die Christen sich mit Logos füttern, hat der Heilige Geist die Möglichkeit, in Krisen ihres Lebens es zum Rema werden zu lassen und dann habe ich verloren. Aber wenn ich ein Rema brauche und kein Logos habe, dann habe ich verloren. Das Logos ist das allgemeine Wort und das Rema ist das der Ausspruch aus dem allgemeinen Wort, der durch den Heiligen Geist lebendig würde. Ich zitiere Definitionen. Und der Glaube, sagt Paulus in Römer 10, Vers 17, schönes Wort, was du nicht erkennen kannst in der deutschen Bibel. Der Glaube kommt aus der Predigt, dem Logos. Ich predige und du sitzt hier und sagst, naja, heute war das Wort Gottes für mich mal nicht so. Ja? Und dann heißt es weiter, der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber aus dem Hören des Wortes Gottes. Und da ist Rhema. Das spezielle Wort Gottes, was dich Sonntag für Sonntag mal anspricht. Rhema ist das Wort in der notwendigen Situation durch Wort und Geist. Der Buchstabe tötet. Wir können uns die Bibelsprüche, ja, glaube nur und so, hey, mal ein bisschen Vertrauen, über den Kopf gießen und Menschen werden verletzt und frustriert und sagen, ich gehe nicht mehr in die Gemeinde. Da predigen sie mir nur über den Kopf hinweg. Lass uns nicht die Bibelsprüche einander über den Kopf kloppen. Aber lass uns das Wort inhalieren und kennen. Und wenn ich es dann brauche, macht der Heilige Geist es lebendig in liebevoller Weise. Rema bedeutet ein nachdrückliches, ein eindringliches, ein spezielles Wort als Ausspruch, als Weissagung oder Verkündigung über dir. Das Wort Gottes als Rema ist das Wort für den Glauben, gebunden an eine Situation. Beispiel, die Versuchung von Jesus. Der Teufel hat Jesus das Logos hingehalten, hat Gott nicht gesagt, ja, du wirst springen noch von der Zinne, ja, vertrau doch, unterwirf mich mir, ich kann dir alles geben. Das Logos, das Wort Gottes war da, aber Jesus wusste, es ist zwar das Wort Gottes, aber es ist nicht das Rema für mich jetzt und deswegen widersprach er dem Wort Gottes. Manchmal musst du dem Wort Gottes widersprechen, weil es ist nicht von Gott, es ist von dir oder noch Schlimmeres. Es war nicht das Wort vom Vater für den Augenblick des Lebens. Jesus bekämpfte diesen falschen, mechanischen Gebrauch des Wortes Gottes, wo Paulus sagt, der Buchstabe tötet. Mit dem Wort Gottes. Er bekämpfte den mechanischen Gebrauch des Wortes Gottes mit dem Wort Gottes, dem geistgewirkten Zuspruch. Was sagt Jesus? Du sollst Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Einem Ausspruch Gottes für diese spezielle Situation. Manchmal in unseren Gremien und Kreisen und Mitarbeiterbesprechungen haben wir so viel Wort Gottes, aber das ist einfach nur Logos, das ist nicht speziell. Und dann wird es zitiert, um Menschen eine Richtung zu peitschen. Und dann musst du das unterscheiden. Die Gabe des Geistes ist Unterscheidung. Und manches Wort Gottes ist jetzt nicht dran. Jesus ließ sich nicht durch ein mechanisches Wort zitieren verführen, aber das Logos bleibt die Quelle für gesunde Lehre. Und die Rema ist die Zeugung geistlichen Lebens für einen Lauf nicht in das Leere. Gott sagt, das Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren, wenn wir es mit dem Geist verbinden. Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Was denkst du, welches griechische Wort, Logos oder Rema, steht hier? Viele fühlen es, du spürst es. Warte mal, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ich lebe von einem täglichen, speziellen, tröstenden, ermutigenden, ermahnenden Wort Gottes durch den Heiligen Geist. Das alles geht aus dem Mund Gottes aus. Epheser 5, Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Ich würde hinzufügen, ihr Frauen tut's gleiche mit uns. Aber hier. wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen. Durch was denn? Reinigend durch das Wasserbad im Wort. Rema. Das Wort, das dich anspricht, das reinigt dich. Das allgemeine Wort, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht saufen oder stehlen. Ja, ja, ist alles gut. Aber in meiner jeweiligen Situation, wo der Teufel an meine Tür klopft und sagt, na, wollen wir wieder mal? Wollen wir mal einen kleinen Trip machen? Nur einen kleinen Ausflug, dann kannst du wieder zurückgehen. Wenn du da das Wort Gottes als Rema reinsprechen lässt, wirst du gereinigt und geheiligt. Warum? Damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Siehst du wieder, dass er das macht? Er tut es? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wer hören kann, auch. Jesaja 54 sagt, keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen mit dem Rema Gottes. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir her. Du hast ein Erbteil. Der Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis mit einer dritten Waffe, das Wort Gottes. Ich möchte uns Mut machen, die Bibel als heiliges und lebendiges Wort Gottes zu lesen. Zu lesen auf der Ebene des Logos. Zu sagen, danke, dass ich meinen Acker füllen kann. Jeden Tag kommt da ein bisschen Same drauf. Jeden Tag, mein Acker ist fruchtbar. Manchmal ist das Dornen, manchmal habe ich Sorgen. Aber im großen Ganzen, lieber Jesus, ist mein Herz da offen für dein Wort. Ich liebe dein Wort, ich danke dir für dein Wort. Ich habe ganz normalen Umgang von deinem Wort. Ich erwarte gerade nichts aus deinem Wort. Ich lese dein Wort, ich bin verliebt in dein Wort. Psalm 119, der längste Psalm, hat welches Thema? Umgang mit dem Wort. Ja, einfach so. Und das ist, was in unserer Welt verloren geht. Ich habe keine Zeit, ich bin unter Druck, ich verstehe nichts, ich brauche eine neue Übersetzung und so. Ja, schaffe dir Raum, liebe das Wort. Du hast einen Herzensboden, Same drauf, Same drauf, Same drauf. Und die Krisen kommen und die Stürme kommen. Und dann kann der Heilige Geist sein Logos in deinem Leben zum Rema machen. Warum? Weil er dich liebt. Ich möchte schließen mit dem dritten Punkt, den vierten Punkt, den rühre ich nur an. Das eine Waffe ist, indem ich erkenne, wer ich eigentlich bin in Christus. Und es hat mir wieder Mut gemacht in diesen Tagen, uns daran zu erinnern, auch heute Morgen. Ihr Lieben, bei aller Liebe oder bei aller Wertschätzung unserer Regierung gegenüber und all den Corona-Maßnahmen, wo wir mitmachen, um uns zu schützen, wo wir Wertschätzung unserer Bevölkerung, unserer Mitmenschen und uns selbst einfach auch leben. Und ich finde das so klasse, dass ihr da mitmacht, Anmeldesystem und hier getrennt sitzen und Maske auf und desinfizieren und achten und so. Bei allem Respekt, wie wir so unterwegs sind, möchte ich uns trotzdem predigen, dass es einen Glauben gibt an den Schutz des Allerhöchsten. Es ist nicht nur die Maßnahme, die uns schützt. Es ist unser Herr. Darf ich uns wieder Psalm 91 lesen? Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Wie machst du das? Wie sitzt du unter dem Schirm des Höchsten, indem du über sein Wort nachsinnst? Tag und Nacht, sagt David, Tag und Nacht. Boah, ist das nicht ein bisschen zu fromm? Ist das nicht ein bisschen, Entschuldigung, ich Livestream, ich muss in die rechte Seite hier. Ist das nicht ein bisschen fromm und ein bisschen vermessen und übertrieben? Man kann nicht immer nur das Wort Gott, doch. Lies das Wort. Schaff dir eine Hörbibel an. Höre täglich das Wort. Inhaliere es. Das ist Sitzen unter dem Schirm des Höchsten. Und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn. Siehst du, jetzt kommt das Rema. Der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott bist du, auf den ich hoffe. Wieso kann der sprechen? Weil er es aus dem Wort Gottes gehört hat. Gott ist mein Schutz, Gott ist meine Hilfe. Manchmal fühlt sich das so religiös an, wenn Christen das so salopp so ein bisschen sagen, so, ich vertraue dem Herrn. Ja, aber sprich sie nicht ab. Sprich sie nicht ab. Lass mich das verkündigen. Wir können dem Herrn vertrauen, dass uns Corona nicht trifft. Uns als Gemeinde nicht trifft, uns als Wittenberg nicht trifft. Nicht nur, weil Corona nicht weiß, wo Sachsen-Anhalt liegt. Nein, es ist der Schutz des Höchsten, an den wir glauben. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Glaubst du das inmitten unserer Wissenschaftsverkündigung, dass du einen Gott hast, der es vermag, dich über Bitten und Verstehen zu beschützen vor Corona? Wagst du es noch auszusprechen über dein Leben, mein Schutz ist der Herr? Nein, es ist die Wissenschaft, nein, es ist die Erkenntnis, nein, es sind die Studien über Aerosole und wir müssen hier und das noch wissen, es ist der Herr, der mich schützt. Und Gott braucht es in dieser Welt und du noch viel mehr, dass sein Volk das ausspricht. Ich stehe unter dem Schutz des Allerhöchsten und mit mir meine Familie. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Worship Team kann vorkommen. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt. Vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, vor Corona, die am Mittag Verderben bringt, wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ist hier irgendjemand Gläubiger, der es in diesen Tagen des Humanismus und der Wertschätzung gegenüber allen Menschen noch wagt auszusprechen? Nicht im Negativen sollen noch 10.000 neben mir fallen, nein. Aber wenn wir sehen, wie Tausende sterben um mich herum, mich wird es nicht treffen. Warum denn? Weil ich mich berge in dem Herrn. Ich vertraue ihm. Können wir dieses Bild von Micha heute aus der Begrüßung nochmal einblenden? Gerade mal, ist das noch da? Micha, vielen Dank. Ey, die ganze Welt sagt dir, bitte nicht klopfen, nicht die Türklinken berühren, das übernehmen wir für sie, auch nicht eintreten, wenn jemand kommt und du stehst da vor der Tür des Arztes oder wo auch immer und du denkst, ja, was soll ich machen? Und die Botschaft ist hier eigentlich nichts, nichts machen, gar nichts. Wir holen sie ab. Gott kümmert sich um dich. Gott kümmert sich um dich. Er kennt deinen Schmerz deines Herzens, er kennt deine Geduld, dein Ausharren, er kennt alles in deinem Leben. Gott kümmert sich um dich. Und ich möchte nach Hause gehen mit diesem Gebet auf dem Herzen, Herr, hol mich ab. Hol mich einfach ab. Vielleicht hast du auch schon versucht, dass die Türen aufgehen und nichts geht auf. Darf ich dich beim Einführen in das letzten Liedes mit ein paar Bibelversen verwöhnen, aus Römer 8, Vers 16 zum Beispiel, dass ich dich erinnere, dass der Heilige Geist in dir mit deinem Verstand bezeugt, du bist Gottes Kind. Du bist Gottes Kind. Nimm das mit. Epheser 2, Vers 8. Du bist nicht errettet aus Leistung, aus Gnade bist du erlöst. Aus Gnade will er dich beschützen und bewahren vor der Pest. Nicht, weil wir besser sind wie die anderen. Wir sind keineswegs besser wie die anderen. Wir sind nur besser dran. Wir sind nicht Kinder dieser Welt. Wir sind Kinder des Himmels. Darf ich dich mit Psalm 107, Vers 2 verwöhnen in diese Woche, dass du daran denkst, dass der Herr dich aus der Hand deiner Bedränger erlöst? Aus der Hand deiner Bedränger, deiner Albträume, deiner Sorgen, der Herr ist in der Lage, dich zu erlösen. Darf ich dich in Römer 8, Vers 14 daran erinnern für diese kommende Woche, dass der Heilige Geist dich so gerne leiten möchte, weil er weiß, dass du Sohn und Tochter Gottes bist. Darf ich dich daran erinnern mit 2. Korinther 5, Vers 17, dass du eine neue Schöpfung bist und das Alte am Vergehen ist, die alte Unerkenntnis und der Mangel und die Missstände, dass du eine neue Schöpfung bist? Darf ich dich in Jesaja 46, Vers 4 daran erinnern, dass der Herr sagt, ich bin derselbe, bis du grau und alt und schrumpelig bist? Glaub nicht der Werbung der ganzen Creme der Schönheit, sondern vertrau doch dem Herrn, dass er dich liebt, auch wenn du schrumpelig wirst. Darf ich dich in Kolosser 1, Vers 13 daran erinnern, dass er dich errettet hat aus der Macht der Finsternis und versetzt hat in das Reich seines Sohnes? Darf ich dich mit Matthäus 5, Vers 14 daran erinnern, dass du das Licht der Welt bist, eine Stadt, die oben auf dem Berg bist, da wo du lebst? Darf ich dich daran erinnern, aus Malachi 3, Vers 18, dass Gott sich vorgenommen hat, und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, dem der Gott dient und dem, der Gott nicht dient. Darf ich dich darauf, und das ist mein letzter Vers, erinnern an das, was Salomo gesagt hat in Sprüche 16, Vers 20. Wer auf das Wort achtet, findet Gutes, und glücklich der, der dem Herrn vertraut. Wer auf das Wort achtet, findet Gutes, und glücklich der, der auf das Wort des Herrn vertraut. Heiliger Geist, wir brauchen Hilfe von dir für unseren Umgang mit dem Logos. Wir brauchen Hilfe von dir, weil du uns dieses Schwert gegeben hast, des Wortes Gottes, was wir immer wieder brauchen in den konkreten Situationen, wo wir dein Rema brauchen, wo dein Wort uns justiert, wo dein Wort uns wieder wie ein Kompass auf den Norden ausrichtet, wo wir nicht mehr wissen, wo wir sind. Heiliger Geist, wir brauchen Hilfe von dir, dein Logos in unserem Leben, in Zeiten, wo es noch gut läuft, zu inhalieren und zu lesen und zu verstehen und auswendig zu lernen. Hilf uns dazu, treib uns dazu an, Herr, nicht in religiös-fanatischer Weise, sondern in der Weise, wie du es dir vorgestellt hast für unser Leben, dass das Wort Gottes leuchtet auf den Tischen bei uns zu Hause, in unserer Familie, mit den Kindern, dass wir das Wort Gottes attraktiv machen für unsere Teenager, Herr, so dass wir genügend Logos haben, wenn wir es brauchen, du es zum Rema für uns werden lässt und wir dann durch das Wort Kraft bekommen, zuzuschlagen gegen den Feind und siegreich voranzugehen. So bete ich in Jesu Namen.